Samstagsinfo.
4. Mai 1996.
Bei den fleißigen Ameisen herrscht eine sonderbare Sitte. Die Ameise, die in 8 Tagen am meisten gearbeitet hat, wird am 9. Tag feierlich gebraten und von den Ameisen ihres Stammes gemeinschaftlich verspeist. Die Ameisen glauben, dass durch dieses Gericht der Arbeitsgeist der Fleißigsten auf die Essenden übergehe. Und es ist für eine Ameise eine ganz außerordentliche Ehre, feierlich am 9. Tag gebraten und verspeist zu werden. Aber trotzdem ist es einmal vorgekommen, dass eine der fleißigsten Ameisen kurz vorm Gebratenwerden noch folgende kleine Rede hielt. Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist mir ungemein angenehm, dass ihr mich so ehren wollt. Ich muss euch aber gestehen, dass es mir noch angenehmer sein würde, wenn ich nicht die Fleißigste gewesen wäre. Man lebt doch nicht bloß, um sich tot zu schuften. Wozu denn? Schrien die Ameisen ihres Stammes und sie schmissen die große Rednerin schnell in die Bratpfanne, sonst hätte dieses dumme Tier noch mehr geredet.
I'm not a machine! I'm not a machine! I'm not a machine! Won't work! I'm not a machine! Machine!
Bierzelt, gegrillte Würstles und schlechte Jazzmusik. Jahrelang waren dies unzweifelhafte Hinweise darauf, dass der DGB mal wieder kämpferisch den 1. Mai feiert. Der diesjährige sogenannte Tag der Arbeit, wie der 1. Mai bereits von den Nazis genannt wurde, stand, so wird die Presse nicht müde zu verlautbaren, unter noch kämpferischerem Vorzeichen. Auf klaren Konfrontationskurs gegen Regierung und Arbeitgeber sei der DGB gegangen, von massivem Widerstand ist gar die Rede. Etwas unpassend sind da die Bilder von der Bremer Vulkanwerft. Denn von Widerstand kann da keine Rede sein. Passend zum sogenannten Tag der Arbeit wurden am Mittwoch erstmal 4.500 Werftarbeiter auf die Straße gesetzt. Der Bremer DGB hat die Maifeier zu einer Trauerkundgebung vor den Werftoren umgemodelt. Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren, stand auf dem Transparent über dem Rednerpult, aber so recht kämpfen wollte niemand. Stattdessen wurden, dem Ambiente der Trauerfeier angemessen, reichlich Tränen vergossen. Das Jammern auf der geschlossenen Werft, das in den Medien begierig aufgegriffen wurde, ist Sinnbild der traurigen Verrücktheit der kapitalistischen Gesellschaft. Wenn die wahre Arbeitskraft nicht mehr gefragt ist, sieht es nämlich zappenduster aus. Macht der Betrieb pleite, ist der Mensch am Arsch, denn ohne Moos nichts los, um noch eine Plattitüde mehr an diese Allerweltsweisheiten dranzuhängen. Die Bilder vom erloschenen Vulkan, die am 1. Mai in Form von Sondersendungen in die Wohnzimmer fluteten, sind so nur eine Facette der existenziellen und sehr wohlbegründeten Angst, im Kapitalismus nicht mehr gebraucht zu werden, ausgespuckt zu werden aus dem Hamsterrad namens Lohnarbeit, die wahre Arbeitskraft nicht mehr an den Kapitalisten bringen zu können.
I'm not a machine! I'm not a machine! I'm not a machine! Won't work! I'm not a machine! 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 Machine!
Einzelgewerkschaften und DGB gaben sich am 1. Mai alle Mühe, die Kampfbereitschaft der Gewerkschaftslobby zu demonstrieren. In Berlin verkündete DGB-Chef Schulte:
Wir haben die Hand zum Bündnis ausgestreckt. Wenn jetzt aber Regierungen und Unternehmen den Konflikt suchen, werden sie unsere geballte Faust finden.
Dass eine Hand nicht nur zum Pfötchen geben dienen, sondern auch geballt werden kann, das hat die Gewerkschaftsführung also erst erkennen können, nachdem sie von den Kapitalisten wie ein tapsiger russischer Tanzbär vorgeführt wurden. Wie beleidigte und betrogene Liebhaber können nun die Gewerkschaften verkünden, die Unternehmer seien auf ihr weitreichendes Angebot des Bündnisses für Arbeit nicht eingegangen. Das war es also, was die Gewerkschaftler als genialen Propagandaschachzug der Bündnisinitiatorin IG Metall einschätzten. Durch den Bündnisvorschlag und den Korb, den man sich von den Unternehmern einfing, seien die Gewerkschaften in die öffentliche Offensive gekommen. Doch das Bündnis für Arbeit, auch wenn es tausendmal totgesagt wurde und bereits gescheitert ist, und die Gewerkschaften behaupten, nun seien sie in der Offensive, hatte gerade in der öffentlichen Diskussion verheerende Folgen. Zum einen wurde von den Gewerkschaften suggeriert, es gäbe einen tatsächlichen Zusammenhang von Verzicht, im Besonderen Lohnverzicht, und der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Einen konstruierten Zusammenhang, über den die Kapitalisten in ihren Gazetten nur lachen können. Zum Zweiten wurde einmal mehr die Plackerei namens Lohnarbeit fast schon heilig gesprochen, währenddessen exorzistisch der Belzebub Arbeitslosigkeit aus dieser unseren Gesellschaft auszutreiben sei. So mobilisierte selbst die PDS unter dem Motto Kämpfen für Arbeit zu der HBV-Demonstration in Berlin am 1. Mai. Zu welchen Bedingungen gearbeitet wird oder gar warum und wieso überhaupt, diese Fragen bleiben wohl sektiererisch, weil niemand wagt, das auszusprechen, was fast alle wissen oder zumindest spüren. Und zum Dritten war das Bündnis für Arbeit ein propagandistisches nationales Arbeitsbündnis, das volksfrontmäßig das eigene, in der Regel deutsche Facharbeiterklientel im Auge hat. Deutliche Folgen hatte dies gerade im Baubereich, wie wir öfters auch im Samstagsinfo berichtet hatten. Hier formierte sich ein Bündnis von IG Bau, Bullen und Arbeits- und Zollämtern als Bündnis gegen illegale Arbeit. Aus berufenem Munde, nämlich von Thomas Ebermann und Rainer Trampert, die am Dienstag von Radio Dreieckland interviewt wurden, nun hierzu eine kleine Episode.
Oh, passt auf, dass nicht so viele Ausländer hier auf dem Bau arbeiten.
Das stimmt, da hat der DGB Nord jetzt ein Infotelefon eingerichtet. Das stimmt. Ein ständiges Telefon mit dem Aufruf, dort anzurufen, wenn die Kollegen Schwarzarbeiter oder Sozialschmarotzer entdecken. Und der DGB Nord hat zugesichert, ist dann der Polizei jeweils weiter zu melden. Da wundert man sich.
Ja, und hat jemand angerufen?
Das weiß ich jetzt nicht, ich kenne die Erfolgsmeldung nicht. Hoffentlich ist es kein Erfolg, aber so wie ich das Bewusstsein einschätze, wird es möglicherweise einer. Mhm. Wenn ich jetzt Interviews mir angehört habe, deutsche Bauarbeiter gegen polnische Bauarbeiter, da kann ich mir vorstellen, dass so mancher Portugiese, Pole, Engländer, die ja auch in den Baukolonnen heute in Deutschland arbeiten, dran ist in Zukunft.
Schluss mit diesem traurigen deutschen Gewerkschaftszinnober. Das einzige Erfreuliche am 1. Mai waren die Berliner Pfiffe für DGB-Chef Dieter Schulte, der seine Stimme wegen der Geräuschkulisse, die unter anderem DGB-Führung wegskandierte, so sehr beanspruchen musste, dass er bei der Sendung Was nun, Herr Schulte, passen musste. Auch einige Tomaten sollen nach Angaben der Berliner Taz in Richtung des personifizierten Bündnispartners des Kapitals geflogen sein. Der habe sich schnell nach seiner Rede, von gellenden Pfiffen verfolgt, von der Rednertribüne durch den Hinterausgang vom Acker gemacht. Der IG Metall-Vorsitzende Zwickel, der eigentlich dergleichen verdient hätte, hatte sich das etwas ruhigere Dortmund herausgesucht und konnte ungestört die Zuhörerin mit seiner Rede langweilen. In Berlin war die größte 1. Mai-Kundgebung in der BRD die revolutionäre 1. Mai-Demonstration der linksradikalen Gruppen. 14.000 Demonstrantinnen fanden sich im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg ein, um den internationalen Kampftag der Arbeiterinnenklasse zu feiern. Nicht nur die Verschärfung im Sozialbereich, Ausbeutung und Herrschaftsformen waren Gegenstand der verbalen und praktischen Kritik. Parallel zu dieser sozialrevolutionären und autonomen Demonstration fand noch eine Demonstration verschiedener ausländischer kommunistischer Parteien unter dem Motto »Die Revolution hat das Wort« in Kreuzberg statt. 3000 Genossinnen fanden sich am Oranienplatz ein, während zur gleichen Zeit 3000 kritische Gewerkschafterinnen ihren Boss auspfiffen. Auch der nächtliche Putz im Stadtteil Prenzlauer Berg war nach Einschätzung von autonomen Genossen und Genossinnen ein voller Erfolg. Ivo Bosic schreibt in der Freitagsausgabe der Berliner Jungen Welt:
Entgegen Diebkins Behauptung, dass der Polizeieinsatz gezeigt habe, dass die Stadt Krawallmacher nicht duldet und auch in Zukunft nicht dulden wird, hat dieser 1. Mai nämlich gezeigt, dass es in Berlin immer noch ein kompromissloses Protestpotenzial gibt, auch wenn in Kreuzberg inzwischen die Straßen am 1. Mai besenrein bleiben. Die Polizei wurde der Lage angesichts der Vielzahl der Demonstrantinnen nicht Herr.
Die PDS hatte indes nichts Besseres zu tun, als sich bereits 3 Tage vor dem 1. Mai im vorauseilenden Gehorsam von den sogenannten Gewalttätern zu distanzieren. Von autonomer Kinderei ist da die Rede. Und das Parteiblatt Neues Deutschland vom Freitag ist sogleich pädagogisierend zur Stelle. Eines der autonomen Kinder hat sich ein geläuterter Ordnungsbolschewik geschnappt und traktiert es auf Seite 5 in einem Interview mit so sinnigen Fragen wie: Kannst du dir nicht vorstellen, dass ein Polizist sauer ist, wenn sein Kumpel von einem Stein getroffen wird? Hast du keine Hobbys, wo du dich austoben kannst?
I'm not a machine! I'm not a machine! I'm not a machine! Won't work! I'm not a machine! 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 Machine!
Auch in Stuttgart war die revolutionäre 1. Mai-Demo ein voller Erfolg. Das breite Bündnis von marxistisch-leninistischen Gruppen wie MLPD oder türkischen und kurdischen Organisationen bis zu autonomen und Antifa-Gruppen hat sich in der baden-württembergischen Hauptstadt nach Aussage der Organisatorin gelohnt. Über 5000 Menschen beteiligten sich an der Demonstration, während 500 beim DGB Würstles verzehrten. Apropos Würstles, in Freiburg schätzte ein DGB-Aktivist die Kundgebung auf dem Stühlinger Kirchplatz als vollen Erfolg ein. Auf die Frage, wie die Kundgebung denn so gewesen sei, antwortete er euphorisch, sie hätten 4000 Würstle verkauft. Grund genug, Freiburg und den DGB DGB sein zu lassen und abschließend einen kurzen Blick über den Tellerrand heimischer Gefilde zu werfen. Die drei großen Gewerkschaftsdachverbände haben zum 1. Mai, der in der Türkei nach dem Militärputsch nicht gefeiert werden darf, trotz Verbote, zu einer zentralen Demonstration in Istanbul aufgerufen. Militante linke Aktivisten und Aktivistinnen und marginalisierte Jugendliche nutzten den Tag, um ihren Protest gegen die soziale Situation in der Türkei auf die Straße zu bringen. Es kam zu schweren Straßenschlachten. Den Gewerkschaften gelang es nicht, die Massen zu beruhigen, sondern gerieten nach Aussagen des neuen Deutschlands selbst ins Schussfeld der praktischen Kritik. So besetzten linksradikale Angehörige verschiedener Gruppierungen die Rednerbühne und verhinderten die Reden der offiziellen Gewerkschaftsführer. Die türkischen Sicherheitskräfte setzten gegen die militanten Demonstranten und Demonstrantinnen Schusswaffen ein. Dabei wurden 3 Demonstranten getötet. In Mexiko-Stadt gingen bis zu 100.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Wirtschaftspolitik des Landes zu demonstrieren. Es wurden höhere Löhne gefordert, die Folgen des Freihandelsabkommens NAFTA kritisiert und ein Kampf gegen den Neoliberalismus angekündigt. In Paris kamen 40.000 Menschen dem Aufruf der KP-nahen CGT nach, die zusammen mit zahlreichen sozialen Initiativen auf die Straße ging. Die sozialdemokratischen Gewerkschaften blieben in Sälen hocken, währenddessen die faschistische Front National von Le Pen 10.000 Menschen vor die Pariser Oper mobilisieren konnte. Die Junge Welt von Freitag berichtet weiter:
Dort übte sich Parteichef Jean-Marie Le Pen in sozialer Demagogie. Er grüßte den langen Kampf der Arbeiter und der Gewerkschaften für mehr Gerechtigkeit, mehr Sicherheit, mehr Freiheit in der Arbeit, auch wenn dieser von Berufsrevolutionären missbraucht worden sei, wandte sich gegen das anonyme und vagabundierende Kapital und die Multinationalen auf der Suche nach unbegrenztem und daher unrechtmäßigen Profit. Die Globalisierung sei ein Komplott, das anstrebt, die Nationen und die Strukturen der natürlichen Ordnung zu beseitigen. Le Pens Schlussfolgerung: Das liberale System transformiert sich in ein kommunistisches Weltsystem. Denn seit langem gäbe es die strukturelle Allianz von Hochfinanz und Kommunismus. Hinter diesem Komplott steckten, nein, noch nicht die Juden, sondern die Freimaurer.
In dieser Neuauflage des romantischen, verkürzten Antikapitalismus, die sich mit nationalistischer Propaganda gegen die Globalisierung verbindet, sehen viele eine deutliche Gefahr. Martin Rheinländer von der anarchistisch-situationistischen Zeitschrift Die Aktion warnt vor einem proletarischen Nationalismus. Er schreibt rückblickend auf die Streikbewegung von Ende letzten Jahres in Frankreich:
Die selbstbestimmte Kollektivität der französischen Streikbewegung hat zwar zeitweilig die Front National von Le Pen in die Defensive gebracht, aber wenn es nicht gelingt, in einem breiten Selbstorganisierungsprozess unterhalb von Gewerkschaften und Parteien eine Alternative zur nationalstaatlichen Wohlfahrt zu entwickeln, also mindestens auf europäischer Ebene eine neue Linke an der Basis der sozialen Bewegungen der Lohnabhängigen zu schaffen, dann wird der Widerstand gegen die Globalisierung und das internationale Kapital eine erneute Dynamik zugunsten von Nationalismus und Rassismus freisetzen.
Martin Rheinländer fordert die Linke auf, das Motto Tous ensemble, alle gemeinsam, in der internationalistischen Perspektive wieder sichtbar zu machen.